Islamfragen, der Podcast zum Sinn und Unsinn der Islamdebatte. Dein Name ist Yannick Fenüs.
Dein Name ist Ercan Karıcı.
Und wir heißen euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Yannick, wie geht's dir?
Große Frage. Im Moment sehr gut. Ich habe ein Kaltgetränk und deine Stimme im Ohr und ein Mikro vor der Nase und bin freudig in Erwartung dieser Folge. Ja, wie geht's dir?
Ja, mir geht's jetzt auch gerade gut. Im Kerzenschein, mit einem Glas Wasser. Die Erdbebensituation in Syrien und in der Türkei hat mich sehr berührt. Meine Familie ist auch betroffen davon. Das war eine schlimme Zeit. Natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem Leid, das die Menschen vor Ort erleben müssen und mit dem Leid und dem Schmerz, das die Personen erleben, die auch Mitmenschen verloren haben. Meine Eltern sind jetzt gerade in der Türkei und kümmern sich dort um unsere Wohnung. Das war eine heftige Zeit. Jetzt bin ich froh, dass es sich, naja, sagen wir mal, ein kleines bisschen beruhigt hat. Wir haben hier auch viele Spendenaktionen ins Laufen gebracht. Das hat mich, wenn man von Freude sprechen kann, gefreut bzw. auch durchaus erfüllt in dieser schwierigen Zeit. Wir haben nicht aufgehört zu arbeiten, also wir hatten ja auch unsere ganzen Termine und Workshops und so weiter. Wir sind viel unterwegs in Hamburg und in Berlin. Das heißt, es gibt auf allen Ebenen viel zu tun und jetzt bin ich froh, dass wir hier gemeinsam unsere nächste Folge aufnehmen können.
Ja, genau, diese Folge, ach, dieses Erdbeben, meine ich, hat mich natürlich auch beschäftigt, sicherlich ganz anders als dich natürlich, weil meine Familie nicht betroffen ist und nicht vor Ort ist, jetzt auch nicht natürlich, sondern ja, ich einfach nur sozusagen als Beobachter darauf geschaut habe. Genau, vielleicht kommen wir gleich nochmal ein bisschen auch darauf, wie das sich im Kontext von Schule niedergeschlagen hat. Mal schauen. Vielleicht ein bisschen was zu dieser Folge. Wir haben eigentlich ja als letztes eine Folge zu, nein, wir haben als letztes eine Folge zu Antisemitismus gemacht und eigentlich wollten wir heute eine zweite Folge zu Antisemitismus machen. Wo wir so über die verschiedenen Formen sprechen und dann nochmal über die Frage, wie kann man eigentlich über dieses Thema reden? Und als wir gerade so darüber geredet haben, wie man eigentlich über dieses Thema reden kann, haben wir festgestellt, wir sind da eigentlich gar nicht so richtig. Diese Frage, warum sind wir eigentlich gerade nicht so richtig da und wo sind wir sonst eigentlich, nehmen wir vielleicht mal zum Anlass, ein bisschen zu reflektieren und ein bisschen zu gucken, wo stehen wir so beruflich und das heißt auch innerhalb dieser Debatte. Also was ist eigentlich gerade so los? Ja, was gibt es eigentlich gerade so zu tun? Zu den Themen, zu denen wir so arbeiten, was begegnet uns da so an Anfragen, was kommt so aus den verschiedenen Bereichen und was macht das mit uns und welche Überlegungen haben wir dazu und was können wir da mit euch teilen? Genau.
Ich mache die Erfahrung im Rahmen meiner Arbeit, dass weder geschäftsführende Personen noch LehrerInnen an Schulen immer die Möglichkeit haben, beziehungsweise nicht immer die Möglichkeit haben, auf jede Frage eine passende Antwort zu haben, aber häufig von sich ausgehen, dass sie auf jede Frage eine passende Antwort haben müssten. Und deswegen ist es mehr als in Ordnung, in einem Team oder vor einer Gruppe von SchülerInnen auch mal zu sagen, hey, die Frage, die du gestellt hast, zum Beispiel über das Themenfeld Antisemitismus, ist wertvoll und richtig. Aber auch ich bin jetzt hier gerade, können KollegInnen sagen, ein Lernender, eine lernende Person. Und auch ich habe jetzt gerade gar nicht die richtige Antwort dafür. Lass uns gemeinsam schauen, wo und wie wir die Antworten auf deine Frage finden können. Und nebst dem, dass wir alle, nicht immer auf alle Fragen eine Antwort haben und haben können. Es ist auch manchmal so, dass wir das, worauf wir uns vorbereitet haben, vielleicht nicht durchziehen, weil andere Dinge viel wichtiger sind. Und sich das einzugestehen, ist eigentlich auch ein schöner ästhetischer Akt des Selbstrespekts.
Ja, ich finde die Formulierung, dass etwas anderes wichtiger ist, immer schwierig. Die Formulierung, mit der ich gut leben kann, ist, liegt gerade oben drauf. Also es ist gerade dran. Und da muss man erstmal keine Aussage zur Wichtigkeit treffen oder man muss kein Ranking machen oder man muss keine bestimmte Sache ja, wichtiger oder hervorheben oder was auch immer. Man kann da sagen, das ist gerade dran, das ist gerade oben drauf, damit das ist gerade so präsent, so da einfach, dass wir das jetzt erstmal besprechen müssen. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen einerseits die Sprachlosigkeit anhand bestimmter Thematiken, andererseits aber auch die Frage, wann ist etwas dran, ist was, was mir, ohne jetzt eigene Erfahrung dazu zu machen, aber vielleicht kannst du was dazu erzählen, aber was mir so aus Social Media und so, was ich da mitbekomme, dass das jetzt gerade auch angesichts des Erdbebens für viele Schulen eine große Herausforderung war, um das mal freundlich zu formulieren, einen richtigen, einen angemessenen Umgang damit zu finden, ne? Angesichts einer auch betroffenen Schülerinnenschaft, die eigentlich erwartet hat von, oder weiß ich nicht, ob erwartet das richtige Wort ist, aber die zumindest doch enttäuscht wurde, ob des Nicht-Eintretens und des nicht respektvollen Umgangs mit dem, was dieses Ereignis eigentlich ausgelöst hat. Ist dir da irgendwas begegnet? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ganz unterschiedliche Stimmen und Perspektiven. Ich bin total froh darüber, dass die Schulen, an denen ich oder beziehungsweise wir als Betrieb arbeiten, ganz kurz ein paar erklärende Sätze dazu. Also wir leisten an einigen Schulen ein sogenanntes Betreuungsangebot. Mhm. Das heißt, wenn Schulunterricht ausfallen müsste, weil LehrerInnen, KollegInnen eben beispielsweise krank sind, fällt der Unterricht nicht aus, sondern meine Mitarbeitenden und ich, wir gehen dann in die Lerngruppen und die LehrerInnen, KollegInnen können dann unterschiedliche Module wählen in ihrer Abwesenheit, wenn sie es dann schaffen, diese Module dann noch anzuwählen, beispielsweise Demokratiespiele, Demokratieresilienz, Wertevermittlung, Anti-Mobbing-Training und so weiter und so fort. Und wir arbeiten dann mit den SchülerInnen zusammen. Und so haben wir insbesondere an den Vormittagen eben viel Kontakt zu unterschiedlichen Schulen. Ich jetzt immer weniger, weil ich einfach viel unterwegs bin und noch mehr im Bereich der Wirtschaft arbeite. Aber das jetzt erstmal zur Seite gepackt, um auf deine Frage zu antworten, habe ich da die ganz unterschiedlichsten Perspektiven gehört. Also durchaus viel Frustration, die in erster Linie durch Eltern und Erziehungsberechtigte an mich herangetragen worden ist, dass die Schulen eben oder dass ihre Schulen eben nichts machen, soweit so, dass Eltern und Erziehungsberechtigte sich hingesetzt haben und den Schulleiter in E-Mails geschrieben haben, sich also beschwert haben darüber. Und dann aber auch Schulen, an denen ja nicht zuletzt auch die Schulleitungen und die KollegInnen vor Ort wirklich sofort aktiv geworden sind, die unterschiedlichsten kreativen Spendenaktionen ins Leben gerufen haben und auch Spendenaktionen, die ich mir angesehen habe und dann festgestellt habe oder das Gefühl hatte, das sehr eindeutige Gefühl hatte, dass es den Kindern und den Jugendlichen echt richtig gut tut, dass sie da etwas organisieren können.
Ja.
Die hatten, also natürlich waren sie auch ja vermutlich erfüllt, aber sicherlich auch belegt durch diese Trauer und den Schmerz. Aber ich will mal sagen, sie hatten auch ein Leuchten in den Augen. Mhm. Sie hatten auch ein Leuchten im Gesicht, weil sie einfach aktiv werden konnten und weil, wenn sie dann, ich sag mal, Waffeln und Muffins und Kuchen verkauften, um das Geld zu spenden, diese Aktionen gut angenommen worden sind.
Ja.
Also vielleicht hätten sie weniger Selbstwirksamkeit gespürt, wenn diese Aktionen nicht angenommen worden wären. Aber die Aktionen, die ich gesehen habe, die sind echt richtig gut angekommen.
Ja.
Und nebst dem, dass es eben diese Aktionen gab, habe ich auch Anfragen bekommen, ganze Gesprächskreise anzuleiten, Reflexionsgespräche als Coach und als Berater anzuleiten. Da war das beispielsweise an einer Schule so, dass die Teilnahmekapazität auf 20 Personen begrenzt war und es gab im Grunde noch viel mehr Kinder, die an dem Vormittag mit dabei sein wollten. Und das war sehr spannend, weil die, ohne jetzt in die Details zu gehen oder gar die Betroffenheit der einzelnen SchülerInnen jetzt für alle öffentlich zu machen, das mache ich natürlich nicht. Aber was ich sagen will, ist, dass die SchülerInnen schon über ihren Schmerz und ihre Trauer und ihre Betroffenheit redeten und es dann allerdings einen Schwenk gab.
Mhm.
Und der war sehr prägnant. Und er hatte ja quasi ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Geschmack, ein Timbre, eine Message. Und die Message war, ihr seht uns ja sowieso nicht. Mhm. Und das waren in erster Linie SchülerInnen, die muslimisch positioniert waren. Mhm. Was uns natürlich dann in diesem Gesprächskreis, in dieser Gesprächszeit auch auf das Thema antimuslimischer Rassismus
ja.
geführt hat.
Ja. Krass. Da gleich nochmal vielleicht anknüpfend, aber erstmal zurück zu deiner ersten Unterscheidung gerne. Einige Schulen haben es auf die Reihe gekriegt, andere Schulen haben es nicht auf die Reihe gekriegt, adäquat zu reagieren. Was ist deiner Analyse nach der Unterschied zwischen solchen Orten? Warum können einige Schulen, Schulleitungen, LehrerInnen, KollegInnen das, warum können andere das nicht? Was haben die einen, was die anderen nicht haben?
Also vielleicht darf ich die Frage mal insofern beantworten, als dass ich ein ganz kleines bisschen aushole. Ich hatte heute Morgen erst wieder ein Gespräch mit einer Lehrerin an einer Schule, die unterschiedliche Workshops für die Schule organisiert, aber auch für die Schulleitung. Und dann mit einer Person, die in einem Unternehmen arbeitet und für die Mitarbeitenden eben Seminare organisiert, aber eben auch für die Geschäftsführung. Mhm. Und häufig fallen so Sätze wie, ja, und dann hoffe ich, dass mein Chef, meine Chefin dem auch zustimmt. Mhm. Und also ich kann diesen Moment verstehen, diesen Moment der Hoffnung und diesen Moment der Skepsis. Du lachst.
Ja, nicht so mit der Hoffnung, weil du Hoffnung gesagt hast, ja.
Ja. Aber ich sage dann immer bei diesen Gesprächen, weil es einfach meine Erfahrung ist, geschäftsführende Personen, die entscheiden sich ganz schnell und Schulleiterinnen und Schulleiter auch. Also wenn sie das Gefühl haben, das Seminar, das passt gerade, dann buchen sie das auch. Und wenn sie eigentlich gar keinen Bock drauf haben, weil sie auch nicht dahinter stehen, dann entscheiden sie sich auch ganz schnell für Nein. Also worauf ich hin will ist, in diesem Entscheidungsprozess, meiner Erfahrung nach, ob es jetzt SchulleiterInnen sind oder geschäftsführende Personen sind, da sind ganz selten Grauzonen. Mhm. Und ganz selten so eine lange Zeit zum Überlegen. Also ganz selten eine lange Zeit, wo sie überlegen, ja. in der sie überlegen. Sie ja. entscheiden sich relativ schnell. Und um auf deine Frage zu antworten, ich sehe das so, dass es die Personen oder die EntscheidungsträgerInnen, die eine erste Sensibilität haben
ja.
für diese Themen, beispielsweise Diversitätssensibilität, beispielsweise Rassismuskritik, beispielsweise diskriminierungsarmes Sprechen lernen und so weiter und so fort. Wir kennen die, ja. wir alle kennen die Themen ja auch schon mehr oder weniger. Diejenigen Personen, die eine Sensibilität dafür haben, die entscheiden sich relativ schnell für ein Ja. Und diejenigen, die diese Sensibilität nicht haben, die entscheiden sich relativ schnell für ein Nein. Mhm. Jetzt könnten die Zuhörerinnen unseres Podcasts ja denken, ja wow, was für eine geniale Antwort, wenn man eine Sensibilität hat.
Ja.
Wenn man eine Sensibilität hat, dann entscheidet man sich für ja, wenn man keine Sensibilität hat, ja. dann für nein. So, das könnte man jetzt denken. Die wichtigere, die viel spannendere Frage ist ja, wieso haben Sie in einer Zeit, in der, also Antisemitismus, nicht nur gefühlt, sondern auch von den Zahlen heftiger wird, in denen so Dinge wie Erdbeben passieren. Wie kann es sein, dass sie diese Sensibilität noch nicht haben und ihrer Verantwortung nicht gerecht werden? Das klingt jetzt, ich höre jetzt gleich auf zu sprechen, ja, aber eins noch, das klingt so ein bisschen polemisch jetzt oder ein bisschen offensiv. Das bin ich ja eigentlich gar nicht. Also ich bin ja viel weicher, als ich jetzt wahrscheinlich klinge. Und ich will auch keinen Vorwurf formulieren im Sinne von, oh Gott, wie kann es sein, dass ihr heutzutage keine Sensibilität für diese Themen habt? Aber eigentlich geht's gar nicht. Also
ja, wir müssen eine Sensibilität haben. Also man kann ja, wie kann es sein, auf zwei verschiedene Weisen formulieren. Man kann sagen, Alter, wie kann das sein? Was ist los mit dir? So kann man ja sagen. Man kann ja aber auch sagen, wie kann das eigentlich sein? Also wieso ist das eigentlich so? Was sind die Gründe dafür? Man kann ja auf eine objektive, neugierige Art und Weise fragen, warum etwas ist, wie es ist. Man kann aber auch vielleicht, wie an dieser Stelle angebracht, ein bisschen pöbeln dabei. Da habe ich große Sympathie dafür. Ja, weil diese Frage können wir uns stellen. Wie kann das eigentlich sein? wo du sprichst von schnellen Entscheidungen, ich übersetze das mal in Bauchentscheidungen. Ich würde sagen, das sind keine reflektierten Entscheidungen. Wie du sagst, da gibt es keine Grauzone, da gibt es keine Überlegensmomente, da gibt es keine, wie machen wir das jetzt am besten? Wäre es jetzt eigentlich wichtig, was zu tun? Lass uns mal reflektieren und nachdenken und morgen treffen wir entspannte Entscheidungen, sondern es gibt eine, wow, shit, okay, los geht's. Oder halt nicht. Und das hast du ja gerade schon selber so ein bisschen hergeleitet, also durch die Sensibilisierung. Das ist also kein rationaler Prozess, etwas zu tun oder nicht zu tun, sondern es ist etwas Unterbewusstes vielleicht. Ja? Also es ist etwas Selbstverständliches oder eben auch nicht. Es ist nichts, wo jemand anhand von Argumenten sich herleitet, dass das jetzt dran wäre, sondern es ist sozusagen ein Gefühl, um noch diesen totgeschlagenen Begriff nochmal hervorzuheben, eine Empathie, ein Sehen der Betroffenheit oder Involviertheit, jetzt nicht nur Betroffenheit im Sinne von Rassismus, wie wir das hier sonst häufig benutzen, sondern der Involviertheit von Menschen in ja, der Diversität ihrer Lebensform. Mhm. Gott, klingt absurd. Aber was ich sagen will, ist, wenn ich als Schulleitung, wenn ich sozusagen meine Schülerinnenschaft sehe, als das, was sie tatsächlich ist, ja, nämlich eine diverse Schülerinnenschaft mit diversen Hintergründen, mit verschiedenen Betroffenheiten und so weiter. Und ich habe das sozusagen, ich habe das präsent, ich habe das klar für mich. Und dann passiert was, dann muss ich nicht lange nachdenken, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Und wenn ich das nicht auf dem Schirm habe, ja, wenn Deutschland für mich immer noch kein Einwanderungsland ist und ich mich immer noch dagegen sperre und immer noch von muslimischen und deutschen Schülern rede und es irgendwie, ja, dann ist es für mich eine Anstrengung, wenn ich sowas mache. Dann ist es keine Selbstverständlichkeit. Dann habe ich das nicht auf dem Schirm. Ich habe diese Leute nicht auf dem Schirm. Nicht als das, was sie in ihrer Komplexität als Mensch sind, sondern nur als, keine Ahnung, Herausforderung oder Problem. Jetzt bin ich vielleicht zu polemisch, aber das wäre so, was mir dazu einfällt, zu der Geschwindigkeit der Entscheidung.
Was ich auch häufig sehe, ist, dass es in den unterschiedlichen Institutionen und Firmen häufig diese, ja, ich hoffe, mir wird jetzt der Ausdruck verziehen, EinzelstarterInnen sind. Ja, also so Einzelpersonen, sage ich mal, auf die wir gut aufpassen müssen, die super viel Kraft aufwenden. Und versuchen eben dann intern Strukturen zu verändern oder ein Inhouse-Seminar zu buchen oder, die total viel Kraft aufwenden, die im Grunde so eine ganz eigene Form der Stärkung nochmal bräuchten. Das sehe ich. Und dann ein weiterer Aspekt, mit dem ich auch gar kein Problem habe, sage ich mal, ist, Institutionen entscheiden sich oft etwas zu machen, was natürlich furchtbar ist, wenn sie gewisse Projekte schon an die Wand gefahren haben. Mhm. Also wenn jemand etwas gesagt hat, das als brüsk empfunden worden ist oder als kränkend oder gar als diskriminierend empfunden worden ist. Also wenn es schon Konflikte gibt, dann wird ja auch häufig eben beispielsweise eine rassismuskritische Konfliktberatung gebucht. Und wir in unserem Betrieb, ohne jetzt großartig Werbung machen zu wollen, wir gehen natürlich voll in die Kerbe, die Wichtigkeit zu akzentuieren, dass es wichtig ist, präventive Arbeit zu leisten. Ja. Und ja, vielleicht so als letzter Aspekt, alles in allem kommt das auch immer mehr und mehr in den Institutionen an. Und ich freue mich jedes Mal darüber, wenn ich in Schulen bin, an denen sowohl SchülerInnen als auch LehrerInnen sind, die engagiert sind. Und ja. Freue mich darüber.
Ich finde das mega interessant, was du sagst, und das würde ich gerne verknüpfen und vielleicht ein bisschen vertiefen mit so Reflexionsprozessen und Reflexionsprozessen über meine eigene Arbeit, über die Frage, womit will ich sozusagen meine Zeit verbringen, was halte ich für nicht für sinnvoll, sondern für effizient. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und ich fange mal.
Okay, ist ja spannend.
Ich fange mal an damit. Sozusagen das, was ich bei dir wahrnehme und auch bei anderen TrainerInnen, mit denen ich zusammenarbeite, die immer weniger sagen, cool, wir kommen mal vorbei und machen mal einen Workshop. Ja? Die immer mehr dahin gehen zu sagen, das macht gar keinen Sinn. Ja, und da sind wir wieder bei der problematischen Formulierung. Das macht natürlich Sinn, aber es macht nicht so viel Sinn, wie wir uns wünschen würden. Sondern wir müssen eigentlich in Prozessbegleitung gehen.
Ja.
Und Rassismuskritik braucht Prozessbegleitung. Ja. Rassismuskritik ist eben etwas, was nicht mal so nebenbei passieren kann, weil das sozusagen die Ausmaße von Rassismus völlig unterschätzt. Also Rassismus ist einfach viel mehr als was man mal in einer Nachmittagsfortbildung so ein bisschen behandelt.
Ja.
Und deswegen bringt es auch sozusagen nicht wirklich was Substanzielles zu sagen, wir machen mal einen Workshop dazu. Sondern man muss sagen, okay, wir begeben uns auf eine Reise, ja, und wir begeben uns in einen Prozess und dieser Prozess muss kontinuierlich laufen und begleitet sein und er muss ein Bewusstsein wecken und dann auch wach halten. So, und eben das Problem ist häufig, dass genau das nämlich nicht aus einer Grundsatzentscheidung heraus passiert, sondern wie du sagst, um ein Feuer zu löschen. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, irgendwas ist passiert, scheiße, lass mal einen Workshop machen. Ja, okay, und dann wird irgendjemand angefragt, alles klar, dann macht man das, was du gerade gesagt hast, Rassismus, kritische Konfliktbearbeitung oder was auch immer. Okay, okay, jetzt haben wir es geklärt, das Thema, jetzt können wir weitermachen. Business as usual. Und das ist aber, ne, das sozusagen der Anfang davon, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, im Grunde, das ist kein Hiccup, so, sondern das ist irgendwie ein Cut. So, das ist eine Zäsur, oder sollte es sein. Also wenn es ernst genommen wird, dann ist es eine Zäsur. Und dann muss sich grundlegend was verändern im Denken und im Blick. Und nicht einfach nur, wir machen mal einen Workshop. So. Ich wiederhole mich. Und das hat mich, jetzt gar nicht unbedingt im Kontext auf Schule, aber darauf lässt es sich übertragen, und da hast du es ja auch gerade schon hergeleitet, sondern ich habe viel mit Polizei gearbeitet letztes Jahr. Und das ist ganz klar auch so. Ja. Wäre George Floyd nicht ermordet worden, dann hätte ich diese Workshops alle nicht gemacht. So, das heißt, es ist auch ein Feuerlöschen. Es ist auch eine Reaktion auf NSU und Hanau und rechtsextreme Chatgruppen, die irgendwie in 100.000 Einzelfällen andauernd ans Licht kommen. Und es gibt sicherlich viele Personen im Kontext von Polizei, die daraus grundsätzliche Schlüsse ziehen und sagen, wir müssen grundsätzlich an uns arbeiten. Aber es gibt eben viele, die sagen, Politik sagt, ich glaube, wir müssen jetzt mal was machen, dann machen wir mal einen Workshop. Ja, und ich habe KollegInnen, die auch im Kontext von Polizei eben angefragt wurden oder eingestellt wurden, die ganz klar mit dem Auftrag eingestellt wurden, macht mal ein paar Workshops, und die gesagt haben, nee, solange es hier keine Strukturen gibt, die das auffangen, was wir an Sensibilisierung vorhaben zu leisten, macht es keinen Sinn zu sensibilisieren. So, und ich bin auch zu dem Schluss gekommen, dass ich keine Lust habe, mit PolizistInnen darüber zu reden, ob sie jetzt das N-Wort benutzen sollen oder fragen, woher kommst du denn? So, das kann man machen, das ist keine sinnlose Arbeit, das ist sinnvolle Arbeit, aber es ist in meinen Augen eben keine effiziente Arbeit, weil das, was Polizei braucht, ist strukturkritische Rassismuskritik. Also Rassismuskritik im Kontext von Polizei muss sich die Frage stellen, warum gibt es überhaupt Polizei? Was ist überhaupt die Aufgabe von Polizei? Wie hängt die Existenz von Polizei mit einer Reproduktion rassistischer Staatsstrukturen zusammen und so weiter und so weiter? Und ich bin zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ist jetzt nicht so, dass mir das keinen Spaß macht, ja, also sozusagen individuelle Rassismuskritik zu leisten, aber das ist nicht das, womit ich langfristig meine Zeit verbringen will. So. Sondern ich will das strukturkritisch machen und ich will das mit MultiplikatorInnen machen. Oder, das war mein drittes Dings, oder asynchron, so wie in diesem Podcast. Und das auch nochmal auf Schule zu übertragen, ist im Grunde, kann man es da genauso herleiten. Also es gibt absurd viele Parallelen zwischen Polizei und Schule. Fällt mir immer wieder auf. Fällt allen auf, mit denen ich immer wieder darüber spreche. Und auch da habe ich jetzt in einem Projekt gearbeitet und arbeite ich immer noch, wo der Hauptschwerpunkt darauf lag, mit SchülerInnen zu arbeiten. Und im Grunde bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das sinnvoll ist und wichtig ist, aber nicht effizient. Sondern effizient wäre es, mit den LehrerInnen zu arbeiten oder eben noch einen Schritt weiter oben anzusetzen, mit den Schulleitungen zu arbeiten. Ja, weil wenn wir Rassismus als System und als Struktur ernst nehmen und Schule als System ernst nehmen in seiner Mächtigkeit und Festigkeit und Unflexibilität, da kommen noch viele, viele andere Gründe, dann ist es also sehr optimistisch zu sagen, wir empowern SchülerInnen und arbeiten mit denen, und die begeben sich dann wieder zurück in Räume, wo sie, mit Foucault gesprochen, nicht dass die Grenzen des Denk- und Sagbaren definieren, sondern das tun andere im Kontext von Schule, nämlich Lehrkräfte und Schulleitung und, kann man noch höher gehen, Ministerien, Schulbehörden und so weiter. Und wenn wir Rassismuskritik ernst nehmen, dann müssen wir an die Grenzen des Denk- und Sagbaren und dann müssen wir an strukturelle Änderungen und dann ist zumindest mein, nicht nur mein, das habe ich mir nicht alles selber ausgedacht, aber es ist zumindest mein Punkt, an dem ich gerade stehe, zu sagen, dann möchte ich meine Energie da reinstecken, zu sagen, ich möchte mit Multiplikatoren arbeiten. So hoch in Anführungszeichen wie möglich. Nicht im Sinne von Wert oder so, sondern von Macht, von Gestaltungsmacht im Kontext von Schule.
Wo siehst du dich in 5 Jahren?
In Folge 539 des Podcasts Islamfragen, in der wir reflektieren, was wir die letzten 5 Jahre gemacht haben. Wo sehe ich mich? Ja, vielleicht, also wenn ich jetzt sozusagen mal vielleicht kürzerer Zeitraum, dann wäre ein Folgeprojekt, ja, zu gucken, okay, wo können wir prozessbegleitend möglichst hoch aufgehängt im Schulsystem diese Arbeit machen. Das wäre was, wo ich sage, da habe ich Bock. Ja. Da sehe ich mich irgendwie, da sehe ich meine Zeit sinnvoll, effizient eingesetzt. Ja, vielleicht gestalte ich mit dir zusammen, vielleicht haben wir ein schönes Business am Laufen, wo wir immer wieder Schulleitungen gezielt ansprechen oder angesprochen werden, ins Gespräch kommen, sagen, alles klar, ihr wollt euch auf die Reise begeben, wir können euch einen kleinen Schubser geben. Ja, oder vielleicht nochmal ein bisschen realistischere Schleife, je nachdem, wie sich der Diskurs weiterdreht. Wir finden einen Weg in Schule, wo Schule das Gefühl hat, es muss mit dem Problem Diversität umgehen. Und wir schaffen es, das zu reframen und daraus eine rassismuskritische Reise zu machen. Hast du Bock?
Ja.
Ja, lass machen.
Ja, das machen wir. Ja. Das machen wir.
Ich wollte nochmal den zweiten Punkt aufgreifen, den du vorhin angesprochen hast, nämlich diesen Kipppunkt, wo du sagst,
ja.
Die fühlen sich sowieso nicht gesehen. Mhm. Die Schülerinnen fühlen sich sowieso nicht gesehen. Oder, ja, genau, sie haben das Gefühl, es bringt sowieso nichts. Das ist so ein fundamentaler Satz, den würde ich gerne nochmal besprechen.
Ja.
Was macht es mit dir, das zu hören? Ist es Daily Business oder kommt es überraschend? Woher kommt das?
Es ist definitiv Daily Business. Mhm. Und also es deutet einfach darauf hin, dass sie das Gefühl haben, ja, jetzt käme vielleicht vom Lehrpersonal oder vom Schul- und Lehrpersonal Engagement, weil sie aus den unterschiedlichsten Gründen da eben sich zusammensetzen, um Spendenaktionen zu organisieren und so weiter und so fort. Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass diese SchülerInnen, die eben von sich gaben, dass sie sich sonst nicht gesehen fühlen, dass sie schon anerkannten, dass diese Aktionen organisiert wurden. Und ich denke, das wurde auch durchaus gewürdigt. Aber trotzdem stellten sie fest und trotzdem war es ihnen ein Bedürfnis zu sagen, ja, aber sonst sehen sie uns nicht. Aha. Jetzt vielleicht, aber sonst sehen sie uns nicht. Und es gab natürlich auch SchülerInnen, mit denen ich sprach, die sagten, ja, also Spendenaktion, schön und gut. Aber eigentlich habe ich nicht das Gefühl, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer Lust haben, mit uns über dieses Thema zu sprechen, weil wir ihnen sowieso egal sind.
Ja.
Und ich denke, oder was ich in mir fühle, ist, also ich sagte gerade Business as usual, aber trotzdem bin ich immer wieder, ja, für so einen kleinen Moment geschockt und ja, also es tut auch weh, diese Härte und diese Klarheit dann in den Stimmen zu hören. Also das wird mit so einer Klarheit, es kommt so prägnant, diese Sätze, ja, pff, was willst du denn? Ja. Die Lehrer, die interessieren sich sowieso nicht für uns. Und dann komme ich natürlich um die Ecke und sage, ja, doch, natürlich, eure Lehrer lieben euch, eure Lehrer mögen euch und so weiter und so fort. Und sie bringen die SchülerInnen bringen diese Sätze aber so klar.
Ja.
Nein, Nein, sie interessieren sich nicht für uns. Und meine persönliche Erfahrung ist aber, also auch aus dieser luxuriösen Perspektive natürlich, dass wir irgendwie als Coaching-Betrieb ja nicht unbedingt mal hier sind, mal dort sind, aber trotzdem irgendwie immer Dienstleister sind und irgendwie immer doch Gäste sind, auch wenn wir an Schulen sind, an denen wir schon mehr als 10 Jahren arbeiten, was wir übrigens tun, habe ich das Gefühl, dass 9 von 10 LehrerInnen richtig gute Arbeit leisten. Das deckt sich aber nicht mit dem, was die SchülerInnen sagen. Also, ich habe jetzt seit vielen, vielen Jahren die Beobachtung, dass 9 von 10 LehrerInnen, Verzeihung, tolle Arbeit leisten.
Ja.
Die SchülerInnen aber, insbesondere muslimisch positionierte SchülerInnen, die haben eine ganz andere Lebensrealität. Und ich glaube es ihnen auch. Und das ist heftig.
Ja. Da würde ich jetzt erstmal dir sozusagen gebiasten Blick auf LehrerInnen unterstellen. Nicht, weil ich pessimistisch bin, sondern weil, und ich habe im Grunde den gleichen Effekt in meiner Promotion, wo ich LehrerInnen interviewe, bei denen wir einen Workshop gemacht haben. Und die frage ich zu Rassismus zum Beispiel. Und das ist natürlich nicht repräsentativ, ja, weil wenn die nicht ein gewisses Bewusstsein hätten, dann hätten die gar keinen Workshop gebucht und dann würde ich sie auch nicht interviewen. Ja, und so könnte man vielleicht auch sagen, naja, die LehrerInnen, mit denen du sprichst, sind ja nur, naja, die sind sozusagen vorausgewählt, ja, sonst würdest du gar nicht mit ihnen sprechen. Also natürlich nicht ausschließlich, ne, ist klar, aber
absolut.
Das ist eine Tendenz sicherlich, die es zu betrachten gibt. Das wäre so der eine Punkt. Und der andere Punkt wäre, nehmen wir mal an, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, ja, und es ist nicht ganz so gut, wie du es fühlst und nicht ganz so schlecht, wie die Schülerinnen es fühlen, wäre nochmal zu fragen, warum fühlen die Schülerinnen es schlechter, als es vielleicht ist, wenn das so ist, These.
Ja, also ich deutete ja schon auf den Aspekt hin, dass wir immer den Luxus haben, dass wir als Gäste dort sind. Ja. Ja? Und das ist, will ich mir jetzt mal anmaßen zu sagen, dass es für die SchülerInnen immer was Besonderes ist, wenn so ein externer Coach da ist. Und sicherlich hat man dann so ein paar Sympathiepunkte mehr. Ja. Und die Mathelehrerin, die täglich mit den SchülerInnen arbeitet, die wird vielleicht auch ein bisschen strenger gesehen. Und na klar, also wenn ich sage, 9 von 10 LehrerInnen leisten richtig gute Arbeit, selbstverständlich beziehe ich das auf die LehrerInnen, mit denen ich zusammenarbeite.
Ja, ja.
Aber wenn wir zurück auf den Punkt gehen, oder wenn ich zurück auf den Punkt gehe, dass ich anerkennen muss, dass es immer noch so viele Kinder und Jugendliche gibt, die sagen, nein, wir haben nicht das Gefühl, dass wir von LehrerInnen gesehen werden, insbesondere dann nicht, wenn oder weil wir muslimisch positioniert sind. Und dann vielleicht auch noch reflektieren können und verbalisieren können, dass Personen in Deutschland mit geflüchteten Personen aus der Ukraine ganz anders umgingen und umgehen als mit geflüchteten Personen aus beispielsweise Syrien, aus beispielsweise Afghanistan und so weiter und so fort. Und ich bin immer wieder überrascht darüber, wie gut die Kinder und die Jugendlichen, also ich denke jetzt gerade übrigens so an Jahrgänge 5 bis 10, wenn ich an diese Überraschungsmomente denke, wie gut die das schon verbalisieren können, wie klar die das schon sehen. Das ist mitnichten so, dass die SchülerInnen, an die ich jetzt denke, dass die ihre Rassismusbetroffenheit nicht verbalisieren könnten.
Sicherlich ein Unterschied zu Deutschland vor 20 Jahren, würde ich mal behaupten, ne? Also was die Sprachfähigkeit angeht. Erstens die Sprachfähigkeit von Betroffenen und zweitens aber auch die Räume, überhaupt Sachen anzusprechen und zu besprechen, hat sich, glaube ich, in den letzten Tagen, was heißt glaube ich, hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren extrem viel getan. Und wenn wir nochmal den Kreis schließen zu dem, was wir eingangs gefragt haben, nämlich die Frage, wo wurde zum Erdbeben überhaupt irgendwas gemacht? Ja, dann, also man braucht nicht suchen, ne? Man braucht nicht suchen, um Bestätigung für dieses Gefühl der SchülerInnen zu finden, dass sie nicht gesehen werden, sondern das drängt sich einem auf, wenn man ein ganz, ganz bisschen wach ist und ein ganz bisschen sensibilisiert ist, dann drängt es sich einem auf, dass das immer wieder passiert. Und wenn ich nochmal versuche, einen Bogen zu schlagen zur Frage, warum können LehrerInnen das oder warum können sie es nicht oder Schulleitungen, dann ist es ja auch so ein bisschen so, Reflexion Islamdebatte 101, dass es keine dezidiert rassismuskritische LehrerInnen-Ausbildung im Studium gibt. Ja? Wenn, dann sind es Einzelfälle. Sondern das Stichwort, unter dem dieses Thema läuft, ist Interkulturalität und Diversitätssensibilität, wenn überhaupt.
Und wenn überhaupt.
Wenn überhaupt. Und man kann aber ganz problemlos durchs Lehramtsstudium kommen, ohne sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Und wenn, dann kann das irgendwie am Rande passieren. Und es hat sich schon verbessert. Das heißt, die Menschen, die jetzt an der Schule sind, die LehrerInnen, die jetzt an der Schule sind, bei denen hat das im Studium vermutlich einfach keine Rolle gespielt. Sondern wenn sie gerade an die Schule kommen, ja okay, wenn sie jetzt jüngere Jahrgänge, dann na, ist vielleicht ein bisschen mehr und so. Und das ist ja auch nicht blöd und passiert auch natürlich ganz viel und haben auch selber sozusagen Anlässe zu reflektieren. Auf jeden Fall kommt ein bisschen auch vielleicht drauf an, ob Grundschul oder Gymnasial oder was auch immer und ob welches Fach und so, spielt sicherlich auch nochmal eine Rolle. Ja, das heißt, es ist sozusagen nicht, einerseits sagen wir, wie kann das sein, ja, wie unsensibel kann man sein, andererseits müssen wir auch fairerweise sagen, wenn ich es nicht selber mache als Lehrkraft, es gibt nicht so viele Anlässe, strukturelle Anlässe, die mich darauf stoßen, dass ich mir vielleicht mal Gedanken darüber machen soll, wer sitzt dort in meiner Klasse hinsichtlich dieser Themen. So, und das ist, um das auf einen Satz zu bringen, den ich jetzt mehrfach schon gehört habe und auch aus der Literatur jetzt gerade immer wieder merke, ob eine Lehrkraft rassismussensibel ist, ist Zufall. Ist einfach Zufall. Es gibt keine strukturellen Gründe, die sie darauf vorbereiten und darauf hinführen, sondern wenn LehrerInnen das tun, dann tun sie das, weil sie selber aus irgendwelchen Gründen dahin gefunden haben. Ja, aber nicht, weil die Schule sie darauf gebracht hat oder die Ausbildung. Und das finde ich nicht so gut. Und vielleicht, um das hinzuzufügen, zu dem, was machen wir in 5 Jahren, bilden wir Leute aus, die LehrerInnen werden und nehmen Einfluss auf die Schulcurricula. Aber es gibt andere Menschen, die das tun. Ja, tun sie auch schon, natürlich.
Ich bin zuversichtlich.
Ja, schön.
Wunderbar.
Zuversichtlich beenden wir diese Folge, würde ich vorschlagen.
Das war's für dieses Mal.
Genau. Nächstes Mal vielleicht mit neuer Energie dann zum Antisemitismus oder zu irgendeinem anderen aktuellen Thema. Genau, heute haben wir uns dafür entschieden, nochmal ein bisschen zu gucken, wo stehen wir eigentlich so, warum fällt es uns manchmal leicht, über was zu sprechen und damit einhergehend, wie steht es eigentlich allgemein um das Thematisieren unserer Themen, vor allen Dingen in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, nämlich Schule, vielleicht auch Polizei, aber allgemein gesellschaftlich, was bewegt sich da gerade, in welche Richtungen und ja, wenn es euch ähnlich geht oder auch ganz anders, wenn ihr Beispiele an euren Schulen habt oder euren Institutionen und sie mit uns teilt und wir sie besprechen sollen, dann sagt uns gerne Bescheid. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube und auf Instagram.
Und wir finden euch auch.
Ja, oh je. Wie beendest du diesen Satz?
Wir finden euch auch.
Super.
Genau, es ist spannend, wie ihr uns hoffentlich findet und freuen uns über Feedback und Rat und Rückmeldungen und Vorschläge für weitere Folgen.
Soweit von uns. Habt einen guten Tag, gute Nacht, guten Morgen. Alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Alles gut.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.